Football O'Clock.
He's at the 30. He's at the 20. He won't give it up. Oh, God. No. 2 seconds on the clock.
Football O'Clock.
It is really happening. It's a moment I never thought would actually happen. If you would have told my maybe 23-year-old self, hey, one day you're sharing a stage with Neil Reynolds, I would have called that person obviously crazy. You're here. Very happy to have you in Winter Day Football O'Clock. How are you?
Good. Very excited about the games, of course. Anytime there's a game in Europe, I'm really excited to see it. Last week was fantastic. Can't wait for tomorrow. I was telling you before we started, I've been covering the NFL for so many years. The very first road trip I went on as a journalist was week 10, 1992, the London Monarchs at the Frankfurt Galaxy at the old Waldstadion. So some of the best nights I've ever had covering American football were right here in Frankfurt. So it feels great to be here.
When I introduced you, I said there's probably no person better suited to talk about the evolution of the international series that the NFL has been conducting since 2007. Mm. If I had told you maybe 10 years ago that there'd be two games happening in Germany, what would you have answered?
I think that was very ambitious, very brave, and I think the NFL is very careful as a league. They like to move quite slowly. So for a number of years in London, we had one game per year. Then it went to two, then three. And there was one year where we had four. Now we're at three regularly. So I would have said that's very, very ambitious to think that we would be moving to Germany as well. But now you look at this fan base was always here. I mean, we saw it from NFL Europe. It never went away. So it was right that the games came back. I just think how far we've come in 16 years from the first regular season game to where we are now. And I just wonder, and you could dream as big as you like of where we will be in 15 years from now, because there is no limit to what the NFL is looking to do internationally. It's so exciting.
You're not only anchoring the Sky Sports NFL coverage, you're also a perennial newsbreaker. Last week, you interviewed Roger Goodell, mm-hmm. and got a piece of information out of him that's very interesting regarding next year, because he said there will be a new market.
Yeah.
Now, people started speculating it's either going to be Spain or Brazil. What did the commission indeed say? What's your gut feeling?
Yeah, so a couple of things out of that. It will be Brazil or Spain, and that will be as soon as next year. The announcement will come within the next month. I think in December we will know where that game is. And then we kind of got talking further about what might happen in the coming years. And I used the comparison of a Formula One season, you know, where races are in different places. And he said he's been to Formula One races and he sees that model. So we could have games in London, Munich, Frankfurt, Dublin, Paris, Brazil, Madrid. I think that's coming. I think they want to play more and more games. He gave that announcement about next year, and then he told me as well that things are now going to really speed up. So I think let's say it's Brazil next year, then I think it's Spain the year after, and then potentially Paris after that. And then we're going to start to see it added and added, because we're not going to lose games. You know, Germany will always have games. You know, London will always have games. So yeah, I just think we're going to see more and more. I always felt like it was going to move at a steady pace. I feel like it's now going to get really, really quick. And we're going to just see. I think we're living. Let's put it this way. These are historic times for the NFL. When we tell the story of the NFL, 30 years from now, we'll be talking about what happened in London, what happened in Germany, and what's going to happen in Brazil and Spain.
Not that the Brits were kind of guinea pigs for the NFL, but it was the first market the NFL had regular season games and played them regularly. So I want to talk a little bit about the evolution of American football in Great Britain. Sky Sports has been there forever. When I started following the NFL in the early 2000s, back with good old Kevin Cahill, yeah. who's not with us anymore. It was Sky Sports. It was on Sky Sports. The sport, or Sky Sports to me, was always there.
Right.
But when was the first like American football game covered, broadcasted in Britain?
So it was the Super Bowl at the end of the 82 season, 1982.
A long time
ago. So when the Washington Redskins beat the Miami Dolphins, that was the first Super Bowl. We used to have 1 hour highlights on Channel 4. 1 week after the games were played. So again, you kind of tie everything in to like now we have 5 live games at least every week on Sky Sports. Back when I was a fan, 13, 14 years old, and it's all kind of connected. The only way I could listen or get any live action was through the Armed Forces Radio, which was based here in Frankfurt. So you're listening, I'm sitting at home.
Not really legal to listen to if you're not a military member, but that's another story.
Okay, well, I think there's a limitations probably. I'm okay now, that's probably passed. But yeah, it was that was the only way we would get live football. And then it just grew and grew, and I think Sky Sports has been a big part of it. Everything accelerates and everything gets bigger once the NFL plays regular season games there.
How key is that? Because the NFL Europe had a dedicated following here. Six teams when the league folded were based in Germany. You said the fans were always there. But how, we probably can't overstate this, but how important is it to have real games and not exhibition games?
So I think we had the exhibition games in the UK. And
Germany did too.
And you had as well in Berlin, right, as well. And the starters would play for one quarter and then they would disappear. So everything is magnified and becomes bigger once you play a regular season game. Once you see Patrick Mahomes and you see Tua Tagovailoa and you see Tyreek Hill, and especially for young fans and young players that are coming through, that's what accelerates everything. And that was the case in the UK. It led to more people playing the game in universities. It led to the formation of the NFL Academy, which is very much a European or an international thing. It's based in the UK, but trust me, that's an international program. And so everything is bigger once you have the games. It has made the world of difference.
At what point did you realize, okay, a real NFL game, and we'll take the people back to 2007, a real NFL game will take place in the UK?
So you felt like it was... I mean, we heard stories about that there might be one, and there would been a game in Mexico, and then London was bidding for a game. And I kind of never really believed it until they put the tickets on sale. And it was like it was here. They had 500,000 people trying to buy tickets for the first game at Wembley Stadium. And so for me as a young fan, when I was growing up, I never dreamed we would have one regular season game. And so that's where it's just now as I sit here, and it's, you know, we've had 36 in London, and the third one will be played in Germany tomorrow. We've had, you know, 5 in Mexico. I mean, I'm a bit biased. I don't really care about Mexico and Canada's games. It's all about the ones in Europe for me. So, but yeah, it is incredible how far it's come.
At what point did you think football in Britain is cursed? It took 32 games. 32 attempts until Britain got its first combination of winning teams competing against each other. Germany got that with its second game.
Yeah, what's that all about?
Well, it's probably a good football ground. I mean, Frankfurt indeed is historic in terms of American football. But overseeing most of these, I think, 44 games that have now been played in Britain, how has that like evolved? Is interest still... Hi, are there still new kind of fans?
Yep. So I'd say new fans come in every year. Flag football grows every year across the UK. And I think it's just the nature of things. Like it's our friends in America, the NFL Network, have probably spent more time the last couple of years focusing on Munich and Frankfurt because it's new. But I think the games in London sell out very quickly still within a matter of minutes, the same as they do here. Every game has been sold out. And, you know, they are still amazing atmospheres. There's still a real great celebration of football. And I think I like the kind of I think there may be a friendly rivalry between the UK and Germany and who gets the better games. I think it's great because people... I walk around Tottenham Stadium when we're covering the games for Sky Sports. I hear German fans all over the place. So, you know, you have to fly 1 hour to the games in the UK. We fly 1 hour to the games here and everybody wins.
That's indeed the case. Some of the German-speaking people you might be hearing might be from Austria or Switzerland.
Yes, of course.
Three German-speaking countries, because a couple of Austrians are here at this
Thank
event.
Thank you for the help.
Well, of course. You're welcome. By the way, how's your German? I mean, seems as if you can make good use of it in future.
I ended last week's show on Sky Sports saying Auf Wiedersehen. So there you go.
There you go. Perfect.
That's all I needed.
That's a good start. Now, knowing that covering a game of the international series is a whole different ordeal, we talked a little bit about tomorrow's show. Mm. You're having a one-hour pre-show. But how does a normal NFL Sunday look in the life of Neil Reynolds?
So a normal Sunday for Sky Sports will come on air at 5 o'clock UK time, 1 hour build-up. And then we're on air from 6 p.m. until around about 12:30. So 7.5 hours live from start to finish. And then we talk through most of the commercial breaks. So I have two monitors. One's got red zone and one's got whatever the main game is. And I'll be asking for touchdowns and clips from the red zone. And then whenever we take a break, I'll voice 30 seconds of touchdowns from around the league. Then we'll be in the studio talking about what's happening in our main game. So we'll take a game that starts at 6 o'clock, game that starts at 9:25 UK time. And then for Sunday night football, we hand over with no studio to the coverage for Sunday night. So, yeah, it's basically I get to sit on a sofa for 7 hours and watch NFL. It's great.
But you do know that you're on the TV longer than Scott Hansen. Should tell him better.
But I do go to the bathroom. He doesn't.
No iron bladder right here. But the interesting thing is, and with more and more people getting involved and covering the game, and like the coverage has never been better, but how do you like filter out things that you need for your work and rumors and other stuff that you just don't?
I think over the years, I've only ever dealt in the facts. So like when I talk to the commissioner, then I can speak confidently about what he's told me. I will hear other stuff where I know other stuff, but I'm not quite sure if it's 100%. I've lasted 25 years by not reporting the other stuff. I just wait and report when it's... And I'm also not really that... You said I break news. I do break some news. I'm not Adam Schefter. I'm not trying to be somebody who's the first to Twitter to put out a story. I spend more of my time with players trying to learn about their careers, learn about their lives in the NFL. And when you do that, you build up a level of trust. And then, you know, I've been very fortunate. I've been to Ryan Fitzpatrick's house. We've been fishing in his house in Tampa on boats out the back of his house. I've been to Joe Montana's house and done interviews. Because they trust me.
Wow.
So, you have to filter out a lot of rumors and ignore a lot. I just like to report the news when it's 100%. I actually don't mind if I'm last to the news. I really don't care.
Because you're... Thank you. Yeah, deserves innovation. You're a trusted source on a trusted program, and the trust is earned because it's not just the NFL Sundays. It's your work during preseason, Super Bowl,
right,
during the week. So... Anytime you're in the UK and you don't know what to do Sunday evening from September to February, watch this man's show. And you're also here to talk a little bit about football in the UK.
Yep.
Obviously, we'll hear about the big success Austrian American football has had. What's the state of British American football?
So I would say we look at other countries, especially Austria, especially Germany. We were talking before, and I didn't mean it disrespectfully. I don't know how a country as small as Austria is as good as they are, because they are excellent. And I only met him yesterday, but congratulations, Coach Max. It is a pleasure to meet you. It's an incredible program. We don't have anything like that in the UK. We're not at that level. There's one or two good teams.
Why not? Football's been a part of British Sundays for 40 years. The coverage on Sky has been excellent. Why has British American football not so taken anything from the momentum?
So I can only give you my experience as a parent. So my son George was a quarterback. He played for the NFL Academy. He went to Canada to play for a year. Now he's coaching at the Academy. He played for Great Britain junior team, but he played for a local team first, the Kent Exiles. The very first time he played 11-man football was on the road in the Netherlands in front of 500 people with everyone screaming and booing when he ran onto the field. That was the first time he saw an 11-man defense. It was 5-man football the whole way. So I think it's tougher to then make that transition from 5. Even our junior, I don't know what you play in Austria. Our juniors play 9-man football. So we go 5 to 9 and then only 11 when you get to senior level. So I think there's not enough kind of work at the junior level. We should be better. You talk about the number, the size of the country. And we have the NFL Academy there. We have a lot of people playing flag football. I think the junior game is not a very good progression to the adult game. The adult game is pretty much two teams, the Manchester Titans and the London Warriors, and the rest is not good enough. There are, I don't know the exact number, there must be 70 or 80 teams in the UK. I personally believe we should have 6, and that's it. Because I think the quality is spread way too thin.
But when we talk about teams in the UK, naturally two questions pop up, and these are going to be my last two questions. Okay. And then the room here will be able to, or the people in the room will be able to ask a question or two. What's going to happen first? A British-based NFL team or a British-based ELF team, the European League of Football?
It's probably ELF because that's going to be easier than getting an NFL franchise. But ELF is not easy for London. I think it's probably quite expensive to have somebody come in and commit to that.
What are you hearing? Is there?
No, I haven't heard anything on that. I know that my personal belief is we should have one ELF team that plays at the highest level, because at the moment, like I said, the talent is spread across two teams mainly. And then a few players here and there. And what happens is the players from the other teams go to join the Warriors or the Titans. So the gap gets larger. So I think we need one ELF team. I think it would be good for the league to have London as one of those franchises. It feels strange that the UK isn't involved in that league.
It does, yeah.
I look at that league. I think it's a fantastic product. It looks amazing. My friend Jim Tomsula won the championship, so I was pleased about that. I don't know why it hasn't happened. I think probably finances are maybe there needs to be a clearer picture of how the game goes in the domestic level in the UK. That's not there right now.
And I guess we're going to find out over the next couple of years. But this London-based NFL franchise, it's always been rumored that it might happen. But of course, the logistics and everything going into it really complicated. But what's your estimate? Is it going to happen? So if so, when?
So there's a couple of points that might maybe make this happen. The Jaguars have trying to build a new stadium in America. It's a huge, expensive project. They've asked for half the money from the city of Jacksonville. The city has refused for now. When that happens in the past, those are the sort of things that can lead to a team leaving town.
See the Oakland Raiders.
So the Rams, I mean, it's happened before. So the Jaguars could be an obvious move to London. I always was very strong about a franchise. When I asked the commissioner about a franchise last year, and then I said maybe we could have a division, you know, Munich, Frankfurt, two teams in London, he kind of said they were looking at that. But the more I listened to the stuff that he was saying about other games being played around the world, I think they'll be more content to move teams around the world rather than bring a franchise. And just the last point on that, we can't expand past 32 NFL teams, I don't think. This weekend, Tommy DeVito will start a quarterback for the New York Giants. That's the 10th rookie quarterback to start this year. There are not enough good quarterbacks for 32 teams, let alone 36. So I think we'll see teams move around and play more games here.
It's incredible that a country of 320 million people like the
can't
US
find 36 can't... of them.
I've always been adamant about this. How about your son? Is he good enough?
Well, no, he missed his chance. He's going to be a coach. Let's see him go on the coaching path to the NFL.
Let us hope that he's a late bloomer. I know you have to go. Thank you so much for enlightening the audience and educating us a little bit about the International Series. Thank you so much. Pleasure talking to you.
My pleasure. Thank you.
Wir befinden uns bei Win Today Football O'Clock on Tour im wunderbaren Frankfurt und Teil 2 des Gesprächs, einer, auf den ich mich extrem freue, weil niemand geringerer als der amtierende Europameister, der Head Coach von Team Austria, neben mir sitzt der neue Offensive Coordinator der Vienna Vikings, ein Tausendsasser vor dem Herrn. Freue mich sehr, Max Sommer, dass du den Weg nach Frankfurt gefunden hast.
Danke für die Einladung, Martin.
Die Leute hier kommen aus dem Applaudieren gar nicht mehr raus. Das wird schon extrem honoriert, dass Team Austria endlich, muss man sagen, Europameister ist. Ja, die Deutschen haben es uns sehr schwer gemacht, diesen Erfolg dann auch tatsächlich zu feiern. Jetzt sind wir 2 Wochen entfernt von diesem historischen Erfolg. Wie viel Glückshormone sind noch da?
Ja, gewisse innere Zufriedenheit ist eingekehrt.
Ach komm, also, das ist ein Understatement. Eine gewisse innere Zufriedenheit.
Das ist wirklich, die Tage danach waren verrückt. Also es ist so, im Stundentagestakt sind noch irgendwie weitere Emotionen, Gedanken nachgetrudelt, was wir da alles erreicht haben, wie viele Ziele wir abhaken konnten. Und das Tolle ist ja, wenn man gesteckte Ziele erreicht, dass neue, noch nicht bekannte Ziele auftauchen können, die vorher gar nicht denkbar waren. Und so habe ich die letzten 2 Wochen damit verbracht, zu feiern, zu genießen und dann aber schon noch in die Zukunft zu blicken.
Auf diesen Erfolg ist so lange hingearbeitet und wir haben es jetzt auch im Clip gesehen, die Emotionen, die da vorhanden waren bei den ganzen Spielern, Trainern, Betreuern. Jetzt ist dieser Titel Realität. Jetzt darf man sich mit Fug und Recht endlich Europameister nennen. Da ist noch ein kleines Sternchen hinten dran. Das hat auch mit Deutschland zu tun. Da kommen wir dann noch dazu. Aber was kann dieser Erfolg für den Footballsport in Österreich auslösen?
Ja, auf jeden Fall der Stellenwert in der Öffentlichkeit, die Inspiration auch bei jungen Footballspielern, das zu sehen, das mitzuerleben. Wir haben so viele Spieler in unserem Kader, die, wenn man sie sprechen lässt, was wir recht viel machen im Team, erzählen, was das 2014-Finale, als sie zugeschaut haben, als Jugendliche mit ihnen gemacht hat, wie es inspiriert hat, wie es motiviert hat, wie die Jungs dann gesagt haben, sie wollen in diesem Jersey auf diesem Feld stehen. Und wir hoffen, mit diesem Titel zum einen einmal einen neuen Standard gesetzt zu haben für Football Österreich, zum anderen aber auch die nächsten Generationen inspiriert zu haben und wieder neue Visionen zu ermöglichen.
Der Titel in der Europameisterschaft, der wurde erzielt mit einem letztlich deutlichen 28-0. Also Shoutout, dass die Defense gepitcht hat, auch offensiv ein paar sehr schöne Plays mit dabei gewesen. Und trotzdem gibt's dieses Sternchen bei diesem Erfolg. Wir haben schon über 2014 gesprochen, als unser aus österreichischer Sicht Lieblingsnachbar Deutschland in Wien im Finale Gegner von Team Austria war und das Ding dann auch in Double Overtime gewinnen konnte. Krasser Heartbreaker für die 30.000 Fans, die sich das damals zu Gemüte geführt hatten. Und du hast schon im Vorfeld der Europameisterschaft gesagt, der Titel ist der Titel, aber schöner wäre es natürlich mit Deutschland, wenn sie dabei wären. Wie viel zählt dieser Titel tatsächlich, ohne dass Deutschland beim Turnier involviert war?
Ja, dem Titel werden wir nichts absprechen. Wir sind Europameister. Du musst einmal mitspielen, um überhaupt Europameister zu werden. Wir werden niemanden nachtrauern, der nicht mitgespielt hat. Aber noch einmal, es ist, glaube ich, ein bisschen wie im Gaming, wenn du ein neues Level erreicht hast. Und in dem neuen Level kommen neue Challenges. Du unlockst aber auch neue Fähigkeiten. Und das nächste Level heißt auf jeden Fall Deutschland. Und kurzer Schwank in mein erstes Trainingslager in Schileiten mit 85 Spielern, erweiterter Kader, erstes Training gut abgelaufen. Dann an dem Abend habe ich gemerkt, die Stimmung ist viel zu locker. Also es ist wie Klassenfahrt, hat sich's angefühlt. Was ist mit denen? Wir arbeiten da ganz eng auf irgendwas hin. Und Wir haben es aber noch nicht ausgesprochen gehabt. Und ich habe quasi spontan dort dann eine Folie zusammengeschrieben und gesagt, nur dass allen klar ist, warum wir uns hier treffen. Europameister werden, Deutschland erstmal schlagen und Weltmeister werden. Und auf der Mission sind wir. Und das nächste Ziel, das erreicht werden muss, ist Deutschland.
Nachdem wir hier in Deutschland sitzen, in Frankfurt, im wunderbaren O'Reilly's Pub am Hauptbahnhof, das auch einen würdigen Rahmen für diese Veranstaltung sitzt, stellt sich natürlich vielen deutschen Footballfans die Frage, ja, was ist denn mit dem deutschen Nationalteam? Wo ist es?
Ja, es befindet sich im Aufbau. Es war total cool zu sehen, dass heuer das erste wirklich wieder große offene Tryout stattgefunden hat, wo auch wirklich die besten deutschen Footballspieler hingegangen sind. Es ist, glaube ich, allerhöchste Zeit, dass Deutschland wieder einsteigt. Vielleicht können wir noch kurz über den Stellenwert von Nationalteam-Football überhaupt in Europa sprechen.
Wollen wir kurz über den Stellenwert von Nationalteam-Football überhaupt in Europa sprechen?
Danke, weil ich glaube, dass der ein absolut unterschätztes und nicht ausgenutztes Potenzial in Europa ist, auch für die NFL. Ich war letzte Woche in Gesprächen mit dem NFL-IPP-Programm und ich glaube, so wie wir die europäische Sportlandschaft kennen, egal in welche Sportart du reinschaust, um wirklich zu wurzeln, um wirklich in der Gesellschaft anzukommen als Sportart, als nationale Sportart, brauchst du Nationalteam Football. Mit Nationalteam kann sich meine Mutter identifizieren, mit Nationalteam kann sich der Alex, mein Kumpel, identifizieren. Mit Team Football, da muss man in einer Community sein, da muss man drin sein. Aber wenn man wirklich flächendeckend in eine Gesellschaft rein möchte, dann muss man das über Nationalteam Football machen. Und ich glaube, 2014 war das perfekte Beispiel. Wir haben dort wirklich die Massen bewegt, 30.000 im Happelstadion. Als das Turnier begonnen hat, haben wir nichts, wenn da 10.000 gekommen wären, waren wir happy. 10 Tage später waren 30.000 im größten Nationalteamspiel aller Zeiten. Solche Spiele, solche Events brauchen wir im 2- oder 4-Jahres-Rhythmus, um wirklich anzukommen. Davon bin ich überzeugt.
Auch das eines der Probleme gewesen, vielleicht bei diesem Turnier, das sich über letztlich 2 Jahre gezogen hat und nicht über 10 Tage. Also der Hype damals in Österreich 2014, der war schon real und das Happelstadion ist so ganz nebenbei Österreichs größtes Stadion, wenn ich jetzt nicht ganz falsch unterwegs bin. Und dort dann auch so viele 1000 Menschen reinzubekommen mit American Football, das war damals schon nah dran an einer Sensation. Jetzt ist damals ein Turnier über mehrere Tage gespielt worden. Aktuell die letzte Europameisterschaft der IFAF über mehrere Monate. Beginnen wir mal bei der IFAF, die International Federation of American Football, die sich letztlich bei diesen Grabenkämpfen dann jetzt auch als der Weltverband, auch der von der NFL anerkannte Verband durchgesetzt hat. Wie war es aus deiner Sicht, wissend, du bist Head Coach eines Verbandes, der gerne Titel gewinnen würde, aber nicht wusste, welchem Verband du jetzt zugehörig bist oder wer das Sagen hat?
Ja, das war völlig crazy, als da auf einmal 2 Weltverbände parallel stattgefunden haben. Wenn ich es richtig verstanden habe, gab es einen Weltverband-Kongress und dann hat einer im Raum aufgezeigt und gesagt, ich gehe jetzt in einen anderen Raum und gründe dort einen neuen Weltverband. Wer kommt mit? Leider ist wirklich die Hälfte mitgegangen und auf einmal ist man rausgegangen aus der Veranstaltung. Jetzt lachen wir drüber. Aber im Endeffekt hat das unsere Sportart von 2014 10 Jahre zurückgeschmissen. Wir haben absolut bei Ground Zero wieder gestartet, vor 3 Jahren. Unser erstes Nationalteamspiel post-Covid und nach dieser IFAF-Misere hat vor 400 Zuschauern am Trainingsgelände der Vienna Vikings stattgefunden. 3 Jahre später, NV Arena 6.500. 2 Jahre später, gegen Deutschland, muss ein großes Stadion her und die Massen müssen wieder kommen.
Aber was ist die Perspektive? Wie viele Titelkämpfe stehen bevor? Welche Turniere gibt es auf Nationalteamniveau?
Das ist ein ganz interessantes Konzept. Ich finde, kann dem mittlerweile auch viel abgewinnen. Es ist ein 2-Jahres-Turnier. Im ersten Jahr, im Oktober, musst du dich in 2 Spielen im Grunddurchgang qualifizieren fürs Final Four. Und im 2. Jahr findet dann dieses Final Four als Turnierformat statt. Das heißt, es treffen sich dann die 4 besten Teams 2 bis 3 Wochen nach dem ELF Championship Game, ist auch ein guter Zeitpunkt im Kalender, über 10 Tage an einem Ort und spielen sich in 2 Halbfinalspielen und dann im Spiel um Platz 3 und im Europameisterschaft Championship Game den Europameistertitel aus. Und das ist genau dort, wo wir hin müssen, jetzt einmal im nächsten Schritt. Aber es müssen auch wirklich die besten 4 Nationen mitspielen. Und es sind alle dabei außer Deutschland und die sind gerade wieder im Kommen. Dementsprechend wird es gut.
Der Tag, an dem Österreich Europameister geworden ist, der 28. Oktober diesen Jahres, wäre auch der Tag gewesen, wo die deutsche Nationalmannschaft in der PSD Arena ein Aufstiegsspiel bestritten hätte. Leider der Gegner Israel gewesen, konnte aus wahrscheinlich bekannten Gründen nicht an diesem Spiel teilnehmen. Insofern ist der Status quo von Football Germany und dem Nationalteam auch so ein klein wenig in der Schwebe. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass die Qualität von Team Germany so gut sein wird. Also sie gehören in die A-Gruppe, ohne Wenn und Aber. Nur was ist die Timeline von all dem, was du auch hörst? Wird dieses Spiel, muss es stattfinden? Wird Deutschland vielleicht einfach so nach oben gehoben? Wann dürfen wir aus österreichischer Sicht wieder mit unserem Lieblingsgegner rechnen?
Ja, also mein Letztstand ist, dass nach einem Termin gesucht wird für dieses Deutschland-Israel-Spiel. Ich gehe aktuell davon aus, dass kein Termin gefunden wird von israelischer Seite. Dementsprechend wird das Spiel dann für Deutschland strafverifiziert. Und sie sind dann nächstes Jahr im A-Pool und spielen eben im Oktober diese zwei Vorrundenspiele, um sich fürs Final Four zu qualifizieren. Der Modus sagt, dass wir Österreich als Nummer 1 Seed im nächsten Turnier nicht gegen Deutschland Nummer 12 Seed treffen können. Dementsprechend läuft alles darauf hinaus, dass in 2025 im Oktober das Halbfinale der Europameisterschaft Österreich gegen Deutschland heißen wird.
Also schon mal einen Termin für euch alle zum Dick und Fett im Kalender markieren. Und gerade weil wir hier alle eigentlich zusammengekommen sind, um der NFL zu frönen, schaut doch vielleicht mal beim lokalen Club vorbei oder auch beim Nationalteam. Da wird sehr, sehr guter Football dann auch gespielt. Und man kann diese Geschichte Österreich als American Football Europameister auch nicht vollständig verstehen, ohne dass man in die frühen 2000er zurückspringt. Denn es gab kein Nationalteam. Es gab zu wenig Material, um in Österreich ein Nationalteam zu stellen. Und daraufhin gab es auch den Fokuswechsel auf Nachwuchsarbeit. Da ist bei den Teams dann richtig viel Geld dann auch in Nachwuchsprogramme, gute Nachwuchsprogramme geflossen. Und mittlerweile erntet man die Früchte dieser Arbeit. Und in Deutschland ist das Nationalteam ja auch ruhend gestellt worden. Kannst du Abwechslung vielleicht Österreich in dieser Hinsicht mal Vorbild für Deutschland sein?
Ja, Vorbild weiß ich nicht. Ich glaube, Sie wissen jetzt auch nach Ihrem Wechsel im Verband, der überfällig war und der jetzt stattgefunden hat, dass das Nationalteam wieder ein Zugpferd für Football in Deutschland sein muss. Die Gründe haben wir, glaube ich, vorher besprochen. Es ist jedem klar, auch in Deutschland, dass ein Nationalteam einfach in die Landschaft gehört. Und das gehört dazu. Wenn du in Europa Sport machen willst, dann brauchst du ein Nationalteam. Punkt. Ob wir ein Vorbild sind, weiß ich nicht. Ich weiß, dass wir der größte Konkurrent sind. Und ich glaube, dass das eine große Auszeichnung allein diese Aussage ist, dass wir als Österreich, als kleines Österreich, der größte Konkurrent von dem großen Deutschland sein können. Die Rivalität ist meiner Meinung nach gehört gepflegt, wirklich gespielt. Und für mich ist es wie unser Ohio State gegen Michigan Rivalry. Aber die müssen wir jetzt wirklich auch einmal über 10 Jahre ausspielen. Wir müssen uns alle 2 Jahre treffen und schauen, wer die beste Nation in Europa ist. Und ich hoffe, dass wir öfter als Sie die Nase vorn haben.
Wir hören heute noch von einem österreichischen NFLer, nämlich Bernhard Seikowitz, Teil in den Diensten der Arizona Cardinals. Wir sehen morgen einen Österreicher beim Spiel, nämlich der Colts Left Tackle Bernhard Reimann. Vergangenes Jahr gab es noch einen dritten Österreicher in der NFL mit Sandro Platzkummer, der sein drittes Jahr im International Player Pathway Program bei den New York Giants absolviert hat. Und 3 NFL-Spieler für eine gute 9-Millionen-Nation, wenn man das auf Deutschland umlegen würde, hätte Deutschland 30 NFLer. Jetzt ist diese Zahl so absurd und hätte mir vor 15 Jahren jemand gesagt, weißt du was, es wird der Tag kommen, wo 3 Menschen, die in Österreich geboren, aufgewachsen und mit Football sozialisiert worden sind, dass die in der NFL spielen, hätte diese Person für völlig verrückt erklärt. Wie ging's dir letztes Jahr, als du auch den Draft von Reimann mitbekommen hast, dass du gewusst hast, holy shit, wir werden 3 NFLer mit rot-weiß-roten Pass haben?
Ja, völlig unglaublich, vor allem auch die Geschichte von Bernhard, den hatte ich vor...
Welcher Bernhard?
Reimann, aber auch Seikowitz, die haben ja alle bei uns im Juniornationalteam gespielt, tragende Rollen, über 4 Jahre waren alle diese Burschen bei uns im Nationalteamprogramm drinnen. Den Thomas Schaffer sollte man nicht vergessen, der zumindest in einem Training Camp war. Ja, und jetzt CFL, aber bei den Chicago Bears effektiv im Training Camp war. Das heißt, es sind vier meiner Meinung nach die wirklich NFL-Kaliber-Spieler, die wir rausgebracht haben, alle im fast gleichen Jahrgang. Reimann auch gestern noch einmal zu sehen. Ich war bei diesem Training zuschauen. Es war surreal. Also einen unseren echten Österreicher, den wir da zusammen auch mit gestützt haben und entwickelt haben, unterstützt haben, dann wirklich in einem NFL-Jersey, in einem NFL-Training bei der Pressekonferenz in real life zu sehen, das war wirklich eine unglaublich inspirierende Erfahrung für mich. Und ich glaube, wir müssen uns einfach jetzt wieder noch größere Ziele stecken, noch größere Visionen verfolgen. Wenn man Neil Reynolds auch zuhört, was da kommt. Und entweder du bist dabei oder du bist nicht dabei. Und ich bin gern dabei bei solchen Sachen.
Es gibt so viele verschiedene Entitäten, die sich um Football kümmern. Einerseits die NFL, es gibt das Verbandslevel, es gibt die ELF, die das mit dem Franchise-System auch versucht, ein klein wenig zu kopieren. Du, der für den Verband diesen Erfolg eingeheimst hat, jetzt aber bald dann für ein ELF-Team auch arbeiten wirst. Wie gut wird's? Nehmen wir ELF, NFL und Verbände mal her, zwischen diesen und Weltverband IFA, wie gut wird zwischen diesen Entitäten kommuniziert?
Schlecht, schwach.
Warum?
Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob der eine weiß, was er am anderen haben könnte. Ich glaube, dass da Potenziale nicht gesehen werden. Ich glaube, dass wir gerade auch zwischen Verbänden und ELF in einem ganz veralterten Denkmuster drinnen sind. Die nehmen uns was weg, die brauchen wir nicht, etc. Das wäre eigentlich was, wo man wirklich eine gemeinsame Lösung für europäischen Clubfootball schaffen muss, um das nachhaltig zu machen. Weil sonst wird man in ein Problem laufen, wenn diese zwei Parteien gegeneinander arbeiten. Und ich glaube auch, dass die NFL verstehen wird oder gerade ist dabei zu verstehen, dass das eine ist, Fans zu motivieren, Fans zu mobilisieren. Das schaffen sie. Das ist der beste Beweis auch wieder diese Woche hier. Aber die Frage ist schon auch, wie kommen sie ran an dieses internationale Athletentalent, wie in Basketball, wie in Eishockey, wie in anderen Sportarten, wo International Players ihre US-Ligen prägen. Und ich habe jetzt schon recht deutlich herausgehört, dass die Franchises, also nicht die Liga, aber die Vereine selbst in der NFL, wirklich daran interessiert sind, wo kommt der nächste Superstar her? Weil sie kennen ihren Markt in- und auswendig. Aber sie, wie halt fortschrittlich denkende Menschen sind und Competitor sind, sie sind immer auf der Suche nach der Edge. Und wenn ich mir anschaue, was in der NBA stattfindet, was in der NHL stattfindet, in diesem, vielleicht jetzt nicht in diesem Raum, aber irgendwo eventuell,
oh ja, wer weiß,
in dieser Stadt ist der nächste NFL-MVP. Und ich glaube, wenn du daran denkst und wenn die NFL jetzt auch in die Richtung geht, dann muss die Vernetzung besser und größer werden. Und darauf hoffe ich.
Weißt du was? Roger Goodell? Roger Goodell macht einen Tag blau und sagt, weißt du was, Max, übernimm mal. Was sind so die ersten Dinge, die du an seiner Stadt tätigen würdest? Oder Schritte, die du setzen würdest?
Ich habe gerade letzte Woche ein 6-seitiges Papier abgegeben bei der NFL, was meine Ideen und Vorschläge wären.
Hast du direkt
wären.
An Roger Goodell geschickt, oder?
Nein, leider nicht, aber nächste Woche wird es vorgestellt, zumindest im NFL-Headquarter. Also schau mal, was draus wird. Nummer eins, ich würde das Final Four der Europameisterschaft in eine NFL-Woche einweben. Ich würde eine NFL-Woche verwenden, um das Herren-Nationalteam, das U19-Nationalteam und vor allem auch die Flag-Nationalteams in diese NFL-Woche einzuweben an einem Ort. Samstag zum Beispiel, heute Samstag, glaube ich, sollte das Europameisterschaftsfinale in einem benachbarten Stadion stattfinden.
Frankfurt und München hätten genug Sportplätze und Arenen, um das zu tun.
ZB. Zweiter Punkt, ein Coaches Development Programm für die Elite Coaches in Europa. Ich glaube auch, dass das ein Potenzial ist, das völlig untapped ist von der NFL, welche Bright Minds und welche Self-Starter hier in Europa sehr gute Football-Trainer werden. Ich glaube, dass die einen Impact in der NFL haben könnten, aber vor allem mit der Unterstützung der NFL noch einen größeren Impact in Europa haben könnten. Du musst grassroots-mäßig die Coaches Foundation wirklich stärken. Das wahrscheinlich auch mit finanziellen Einsatz, damit es nicht mehr heißt, ich kann mir leisten, Football-Trainer zu werden. Football-Trainer muss ein Beruf werden in Europa. und wenn es nur ein kleiner Beruf ist. Aber es kann nicht sein, dass jeder ambitionierte Footballtrainer, außer den völlig Wahnsinnigen, nach dem Studium aufhört mit Footballcoach-Dasein, weil er eine Familiengründung von dem Gehalt sich einfach nicht leisten kann. Das sind drei Punkte, ich glaube, mit denen würde ich einmal anfangen. Auf der Liste stehen natürlich noch einige mehr, aber wir müssen national den Football stärken, wir müssen die besten Coaches stärken, wir müssen die Breite der Coaches stärken und natürlich in Flag Football auch reinkommen, einfach um wirklich flächendeckend den nicht runden Ball in die Haushalte zu bringen.
Ich glaube, jedes einzelne Statement lässt sich so bedingungslos unterschreiben, aber bevor wir dann auch zu deinem künftigen Brotberuf kommen, dieser Faktor Flag Football, das 2028 olympisch werden wird, auch in Flag Football, Österreich als Nation sehr, sehr erfolgreich, auch schon in der Vergangenheit gewesen. Wie groß ist dieser Boost jetzt nochmal dadurch, dass es tatsächlich Olympic Sport ist? Und die Freude ist auch anderswo im Lokal riesig drüber, ja?
Ja, also ich glaube, dass das noch gar nicht wirklich realisiert wurde, was da auf uns zukommt, was auch damit zu tun hat, dass die großen Fördertöpfe für olympische Sportarten erst nächstes Jahr schlagend werden, weil Olympiaförderungen 4-jahreszyklisch sind. Aber in dem Moment, wo, glaube ich, die Verbände verstehen, wie viel Geld da reinkommt, wird der Boom und der Boost wirklich ankommen. Wichtig wird sein, die besten Football-Athleten in diese Sportart reinzubekommen. Flag Football nach meinen Gesprächen in Österreich zum Beispiel mit den Coaches und den Spielern ist noch nicht auf dem professionalisierten Niveau wie Tackle Football. Das heißt, wir müssen jetzt einmal eine Bestandsaufnahme machen. Wie schnell können die Tackle Football Top-Athleten in Flag Football einen Impact haben und dann mit einer guten Mischung Flag Football so gestalten, dass für 2028 die besten Football-Athleten jedes Landes agieren. Und ja, natürlich muss Österreich zur Olympia, ist ganz klar.
Das ist die mittelfristige Perspektive. Deine kurzfristige Perspektive, die ist seit gestern bekannt, also wirklich druckfrisch die Nachricht, dass für all diejenigen, die vielleicht auch die European League of Football verfolgen, dieser Mann für die Franchise in Wien der Offensive Coordinator sein wird. Wie kam es zu diesem Engagement? Erstmal Gratulation dazu.
Danke vielmals. Ich war in Graz bei den Giants schon voll Profi-Trainer für 2 Jahre, habe das dann aufgehört und das Nationalteam war sozusagen ein bisschen meine Ersatzdroge. Das nicht tägliche Football-Dasein musste irgendwie zumindest, der Bedarf oder der Durst nach Football musste gestillt werden und dafür war das Nationalteam sehr toll, 4-5 Mal im Jahr zusammenzukommen. Am Ende dieser ELF-Saison hatten die Vikings sich getrennt von ihrem Offense-Coordinator. Es war übrigens meine erste Golfrunde in dem Jahr und als ich von dieser Golfrunde zum Auto zurückgekommen bin, hatte ich einen Anruf von Coach Kalaike, dem Headcoach der Vikings, mit der Bitte, er bräuchte mich. Er hat sich gerade von seinem OC getrennt, sie haben aktuell keinen und er bräuchte einen Berater, der ihn dabei unterstützt, das zu machen. Bis 2 in der Nacht habe ich noch Film geschaut, am nächsten Tag in der Früh bin ich im Auto nach Wien gesessen und bin diesem Wunsch nachgekommen und ich muss sagen, in den 3 Wochen habe ich mich sowohl überzeugen lassen, sehr einfach, was die Vikings-Organisation betrifft, aber auch was diese Vision dieser ELF betrifft. Ich habe das von außen nicht ganz so fassen können, was da wirklich passiert in dieser Liga und welchen Impact dieses Ligakonstrukt auf die Sportler hat, die tagtäglich am Trainingsfeld stehen. Und somit war dann auch irgendwie klar, dass es Gespräche werden gibt nach der Europameisterschaft. Und ja, natürlich so ein Sieg, so ein inspirierender Sieg oder so ein emotionaler Sieg, der macht einen auch wieder gierig. Der macht einen auch heiß auf die nächste Competition. Europameistertitel ist abgehakt. Was ist das nächste, was du gewinnen kannst? Und das ist der ELF-Titel. Und ich möchte wieder jeden Tag mit Football arbeiten, jeden Tag meinen Kopf in Football reinhauen. Und dafür sind die Vikings wirklich ein perfekter Partner.
Das durchaus Bekannte ist ja auch, dass derjenige, der als nächstes dann auf der Bühne Platz nehmen wird, der Head Coach von Frankfurt Galaxy ist. So wie du smarter Offensive Mind bist, wahrscheinlich einer der größten Defensive Minds am europäischen Kontinent. Was soll ich Thomas Kösling denn fragen? Was würde dir beim Gameplan gegen die Galaxy denn helfen?
Wann von wo der Pressure geschickt wird.
Okay, passt. Werden wir machen. Gratulation nochmal zum EM-Titel. Danke fürs nach Frankfurt kommen und hoffe, du genießt die Woche, immer wieder schön mit dir über Football plaudern zu dürfen.
Danke vielmals und noch eine schöne Football-Tage. Football.
Der Head Coach der Frankfurt Galaxy, das ist ein bedeutungsschwangerer Titel, weil die Galaxy an sich so eine lange Tradition hat, weil Football in Frankfurt so eine lange Tradition hat. Jetzt sitzt mir der Head Coach der Frankfurt Galaxy mit Thomas Kösling gegenüber. Freue mich erstmal sehr, dass du Teil vom Winter Day Football O'Clock on Tour bist. Wie ist es, Football Head Coach in Frankfurt zu sein?
Ja, es ist erstmal schönen guten Abend zusammen. Schön, dass ich hier sein darf. Ist schon was Besonderes, aber es ist auch was Besonderes wegen der Reise, wegen der Tradition. Ich habe die alte Galaxy auch verfolgt. Ich war im letzten World Bowl Finale hier und dachte mit meinen Jungs auch, hier kommen wir jetzt öfters hin. Und dann hat die Liga zugemacht. Und das Schöne an meinem Weg, und deswegen muss ich sagen, genieße ich es, glaube ich, umso mehr, nachdem die NFL Europe geschlossen war und die Galaxy sich dann quasi verabschiedet hat, haben die Fans der Galaxy ja die Frankfurt Universe gegründet. Und ich war damals in Hanau, ich habe damals mit Martin Latka, der bei der Galaxy Spieler war, gespielt, und er hat mir von diesem Projekt erzählt. Die Galaxy-Fans wollen lila Football beibehalten, wir wollen in der deutschen Liga irgendwann hoch, vielleicht den German Bowl gewinnen. Und da bin ich dann von Anfang an dabei gewesen als Spieler, bis in die zweite Liga. Irgendwann kam das Angebot Coach. Ja, dann ist man in die erste Liga, war im German Bowl, leider verloren. Und dann kam diese Vision nach in dem Corona-Jahr von dieser ELF und von der Frankfurt Galaxy. Und zum guten Zeitpunkt am guten Ort gewesen. Man hat mich gefragt und dann hat man wieder gemerkt, wie dieser Aufschwung kam. Ja, wie viel Galaxy hier auch noch bedeutet. Leute reden einen auf einmal an. Man war vorher lange bei Frankfurt Universe in der ersten Liga, aber auf einmal hieß es Galaxy und Leute an der Tankstelle. Oh, die Galaxy ist wieder da. Die Galaxy ist wieder da. Und da merkt man erst, was dieser Name noch hier bewirkt. Und jeder kennt ihn. Und von daher ist es schon eine sehr große Ehre. Und man merkt ja auch an der Euphorie, die wir haben, an den Zuschauern, die Fans, die so leidenschaftlich sind. Das ist schon was ganz Besonderes.
Jetzt ist es kein Zufall, dass die NFL neben München eben auch den Markt Frankfurt ausgewählt hat. Wir haben schon ein klein wenig anklingen lassen, dass Football hier besonderer gelebt wird als in so manch anderer deutschen Metropole. Wann war dir zum ersten Mal bewusst, ja, American Football ist in Frankfurt anders?
Schon wegen der Galaxy, ne, wegen dem kleinen Ding, aber auch als Frankfurt Universe. Wir hatten unser erstes Freundschaftsspiel in der 5. Liga und da waren 3000 Zuschauer. Und da waren Leute, die, wir machen diese Ehrenrunde, das weiß ich heute noch, und die hatten Tränen in den Augen und sagen, danke, dass ihr wieder zurück seid. Mir war das komplett unangenehm, weil wir sind einfach ein 5-Liga-Team, alles gut, wir versuchen das, ne. Und diese Emotion, diese Leidenschaft hier, die ist so besonders und damit kann ich mich auch komplett identifizieren, da komme ich auch her. Und da habe ich so richtig gespürt, was Football in Frankfurt ist. Ja, und wie gesagt, diese Leute haben das getragen bis heute, sie tragen es immer noch, sie tragen es inzwischen sogar in 2 Vereinen, Universe und Galaxy. Und das ist, glaube ich, auch diese Stärke, die wir haben und die wir ausstrahlen.
Siehst du, man merkt schon auch, wir gehen zum Casual-Teil des Abends über. Im O'Reilly's darf es natürlich nicht fehlen, dass auch entsprechend geprostet wird. Wunderbares kaltes Guinness, das uns gerade geliefert wurde in einem der Places to be in Frankfurt hier im O'Reilly's Irish Pub. Und das Ganze mit einem echten Frankfurter. Und das macht es für mich auch so besonders, auch dein Wissen über Region, Geschichte und Galaxy anzapfen zu dürfen. Wie ging's dir oder was war diese Genese der Galaxy 2? Wann wurdest du das erste Mal damit konfrontiert? Hey, es gibt eine neue Liga, European League of Football. Es könnte sein, dass der Name Galaxy reaktiviert wird. Wann war das? Wie war das?
Ich muss sagen, ich war von Anfang an dabei, weil ich schon bei dem Club Frankfurt Universe nicht nur Head Coach war. Ich habe das Recruiting gemacht, man kann fast sagen sportlicher Leiter. Und ich war einer der ersten Ansprechpartner für die Galaxy auch. Und ob ich das mache, und dann haben wir von Anfang an im Büro gesessen. Und hier gibt's ja auch jemanden, David Noah, der ist sehr bekannt. Und er hat gemeint, ich kann vielleicht die Namen besorgen. Wir so, okay, das wäre verrückt. Ja, wir haben uns schon auf andere Namen irgendwie geeinigt, ob wir Frankfurt Astros heißen oder sowas. So ganz verrückte Namen, auf die man halt kommen muss. Aber als die Rechte kamen, das war für uns ein richtiger jetzt geht's los. Ja, diesen Namen verpackt mit diesem Standort. Wir können Football wieder zu was Großem hier machen. Wie gesagt, die Leute, die triggert dieser Name und sie kommen auch wieder. Von daher hat das uns nochmal richtig viel Energie gegeben mit dieser European League of Football, die ja diesen Football in eine nächste Ebene heben wollte. Ja, und das nicht despektierlich zu dem Vereinsfootball, sondern der Vereinsfootball ist an Grenzen gestoßen, die wir auch als Universe hier gesehen haben. Gerade in der Stadt. Kein Trainingsgelände war nicht möglich. Wir waren deutscher Vizemeister, aber es gibt kein Trainingsgelände, ja. Dem Buhl-Verein, den ich sehr respektiere, der hat seinen Kunstrasenplatz bekommen und wir nicht, ja, und solche Sachen. Also, und man wurde auch nicht wahrgenommen und die European League of Football war halt so die Möglichkeit, dass Football wieder größer wird, dass Football vor größeren Kulissen gespielt wird, auch in Social Media, im Fernsehen präsentiert wird. Und mit diesem Namen war natürlich die Chance, um einiges größer erfolgreich zu sein.
Ich möchte da auch gleich einhaken, aber nachdem Max Sommer so ein klein wenig von außen analysiert hat, die Probleme, die es vielleicht auf Nationalteam-Ebene gab. Das hat sich ja dann in Deutschland auch auf Club-Level ausgewirkt, dass es im Verband intern massive Schwierigkeiten, Streitigkeiten und dergleichen gab für all diejenigen, die vielleicht nicht ganz so tief in der Materie drinnen sind. Worum ist im Verband gestritten worden? Warum ist gestritten worden? Und sind diese ganzen Querelen, die jetzt auch deutschen Vereinsfootball, Nationalteamfootball anbelangt, beiseite gelegt?
In Bezug auf die ELF oder im Verband?
Erstmal Verband.
Naja, der Verband wurde von Leuten geführt, vor allem von einem Herr Huber, was halt alles sehr, sehr windig und undurchschaubar war. Ne? Es gab ja so legendäre Urteile von dem Bundesgericht, das gesagt hat, der deutsche Football wird nicht mehr gefördert, weil die Funktionäre ein zu hohes Gehalt beziehen. Deswegen gab es keine Förderung. Das ist absurd. Das wurde in einem Gerichtsurteil gesprochen und keiner hatte gegen was gemacht. Also wenn man böse sein will, könnte man sagen, das ist eine Art Sepp-Blatter-Hierarchie gewesen, die da passiert ist. Keiner wusste was. Oben saßen immer dieselben Leute und der Football wurde nicht gefördert. Man hat viele Gerüchte gehört, dass es Angebote gab, dass verschiedene Firmen, die auch in großen Footballclubs in Deutschland bekannt sind, dass die einspringen wollten und fördern und es wurde einfach abgelehnt. Also es kam so ein bisschen der Gedanke auf, man will es so groß machen wie möglich, um zu verdienen, aber so klein halten wie nötig, damit keiner mitsprechen kann. Weil wenn große Sponsoren kommen, wenn Geld reinfließt, dann wollen Leute reingucken, was passiert. Und so wurde der Football ja absolut auf dem Minimum gehalten. Ne? Jetzt in Bezug auf die ELF gab es natürlich so die typischen Emotionen, die ich erstmal verstehen kann. Ihr macht den Football kaputt, ihr kümmert euch nicht um den Nachwuchs, ihr nehmt quasi das, was wir ausgebildet haben. Ja, da muss man sich hoffentlich jetzt langsam
annähern. Aber was antwortest ja. vielleicht auch du als ja. Headcoach genau solchen Leuten, die das sagen? Die ELF macht den deutschen Club-Football kaputt. Gab übrigens auch in Österreich den Verbandspräsidenten, der gesagt hat, die ELF, das sind Heuschrecken. Ein Zitat, das ihm dutzendfach um die Ohren geknallt wurde. Diese Stimmung gibt's auch hier.
Es ist sehr schwer. Für mich war das immer ein bisschen schwierig zu verstehen. Ich komme aus dem Vereinsfootball. Also ich habe jahrelang meinen Beitrag gezahlt. Ich habe mein Leben da reingesteckt. Ich habe meine Zeit reingesteckt. Also ich habe den Verein ja auch was zurückgegeben. Ja, und jetzt kam halt eine Chance, damit man vielleicht jetzt auch mich persönlich weiter fördern kann, weil man kam an ein Limit und du kannst halt nicht, der Max hat es so schön gesagt, ich bin auch noch vom Beruf Polizist, ja, selbst in der ELF, aber bei Universe bist du dann irgendwo Coach und musst mit einem 450-Euro-Job ja irgendwie durch ganz Deutschland reisen, das geht irgendwann nicht mehr. Das heißt, was so an der Diskussion zu kurz kam, so Leute wie ich hätten irgendwann aufgehört, weil du kannst es nicht mehr handeln. Und so eine ELF kann halt das Ganze auf den nächsten Schritt. Ich kann einem Spieler, und das ist ja das Mindeste, zumindest mal 520 Euro zahlen. Vor allem kann ich ihn aber BG versichern. Ja, es wird immer von der schönen Vereinsversicherung gesprochen, aber die ist ja im wenigsten Fall das, was eine berufsgenossenschaftliche Versicherung ist. Das heißt, die ganzen Verletzungen können ganz anders behandelt werden. Also auf vielen Ebenen ist die Professionalisierung, an der wir noch nicht angekommen sind, aber die auf dem Weg ist, natürlich auch so viel wichtiger, um die Jungs besser zu betreuen und den Sport einfach zu fördern. Und das Wichtige ist jetzt aber von der ELF, und auch das hat Max gesagt, natürlich müssen wir jetzt irgendwann dann anfangen, zusammen mit den Verbänden schauen, wie können wir den Sport jetzt besser machen zusammen. Die ELF hat sich jetzt etabliert, würde ich sagen, im dritten Jahr. Es gibt einen neuen Fernsehvertrag, wir werden ein bisschen größer. Es ist viel Optimismus, jetzt auch mit dem ganzen Football. Und jetzt hoffentlich stecken diese Leute ihre Egos zur Seite, Köpfe zusammen und reden mal drüber, wie können wir als Verein profitieren von euch, sei es mit Equipment, sei es mit Coaches, mit Fortbildung. Das ist ja gar kein Thema für uns alle. Wir alle kommen aus dem Verein, wir alle lieben diesen Sport und jeder von uns will auch, dass der Nachwuchs gefördert wird. Nur, ja, zu große Egos, Hindernis halt, würde ich sagen.
Lass uns ein klein wenig über die ELF sprechen. Ein Produkt, das erneut in Deutschland sehr, sehr gut funktioniert, das vielleicht noch nicht überall so angekommen ist, wie es ankommen sollte. Und durfte selber Spiele dieser Liga kommentieren und muss noch ein klein wenig weiter ausholen. Im ersten Jahr hätte ich der Liga kein zweites Jahr gegeben. Im zweiten Jahr kommentiere ich Spiele und denke mir, das ist eigentlich schon ein richtig gutes Level of Play. Und im dritten Jahr gibt es auf einmal 4 neue Teams. Eine Expansion, die auch in einem Bereich forciert worden ist, wo eigentlich viele im selben dann Teich auch fischen. Also gerade mit Zürich, Innsbruck, Mailand, Wien, Prag, Fehervar, München, so entlang des Alpenhauptkamms eigentlich Teams, die alle aus demselben Reservoir sich dann auch bedienen. Und dann kam man dann auch in der Saison die Probleme, dass Prag eigentlich kein kompetitives Team mehr gestellt hat. Long story put short, ist diese aggressive Expansion vielleicht ein klein wenig zu schnell gegangen?
Kann man auf jeden Fall drüber diskutieren. Zum einen sollte die European League of Football auch europaweit stattfinden. Also, dass dann nur deutsche und österreichische Teams sind, ist nicht richtig. Das heißt aber auch, dass man Risiken eingehen muss, weil man weiß, manche Länder sind noch nicht entwickelt, aber haben vielleicht die Chance, durch die European League of Football da natürlich auf das Level zu kommen. Und nur wenn man mit dem besten Level spielt, kann man sich auch weiterentwickeln. Dadurch werden Coaches vielleicht dahin kommen, auch ein paar Spieler. Aber ich glaube schon, dass die Liga Jahr für Jahr analysieren muss, war das jetzt richtig, war das nicht, wo ist zu viel, und sie müssen immer wieder nachjustieren, sei es bei Regelungen, was Homegrowns und Imports angeht, sei es aber vielleicht auch ja im geografischen Bereich. Also ich sage auch, 8 Teams in Deutschland, auch wenn wir nicht jammern müssen, wir haben einen super Football-Pool, aber 8 Teams ist schon hart an der Grenze. Ja, also das weiß ich nicht, ob das für alle so förderlich ist, und es wird auch 1-2 deutsche Teams geben, die keine Chance haben gegen die anderen 4-5. Also ich glaube, wie die NFL das macht, muss die Liga immer wieder sich Gedanken machen mit einem smarten Gremium und schauen, was ist jetzt förderlich für den europäischen Football. Den Wachstum nicht aus dem Auge verlieren, weil es gibt noch Skandinavien, es gibt noch England, wie wir gesagt haben, die bestimmt gute Märkte und auch gute Teams haben. Aber vielleicht auch hier und da wieder sagen, nee, das war keine gute Idee, und da den Rückschritt machen.
Wie schwierig gestaltet sich Recruiting oder Spieler finden aus Sicht der Galaxy? Ihr habt den Vorteil, in einem riesigen Markt, Football-verrückten Markt auch zu sein. Eben, wenn du in Innsbruck bist, dann kämpfst du mit München, Mailand, Zürich. Also du bist eigentlich umgeben von ELF-Franchises. Wie viel einfacher, in Anführungszeichen, ist es für dich, Talent zu finden?
Es war früher einfacher. Man merkt jetzt einfach die was Schönes, die Konkurrenz ist da. Ja, und früher, auch bei Universe noch, man war mit Schwäbisch Hall und Braunschweig das Team in Deutschland. Da haben immer dieselben 3 Teams mit den Top-Jungs gesprochen. Inzwischen reden aber 7-8 Teams. Also auch die ausländischen Teams reden mit unseren Top-Spielern, weil ein Auslandseinsatz ist ja super. Ja, man kann mal was anderes erleben, man kann mal in ein anderes Land gehen. Also es wird auch für uns langsam eng. Wir haben jetzt Rheinfeier direkt als Nachbarn, die einen riesen Job machen, ne, und so. Und leider ist in Hessen, muss ich sagen, der Jugendfootball oder auch der Nachwuchs ist sehr limitiert. Wenn ich da nach NRW schaue, ja, was die mit ihrem Jugendfootballprogramm machen, die waren jetzt wieder 10 Tage in Kroatien mit ihrer NRW-Auswahl, ne, und das ist sensationell. Also da sieht man, was Verbandsfootball machen kann. Das ist wahrscheinlich das, was Wien und Innsbruck in Österreich sind, ist NRW in Deutschland. Und es wird nicht einfacher, aber es macht Spaß, weil es eine Konkurrenz ist.
Wie kompetitiv die Liga ist, zeigt natürlich auch das Abschneiden der Galaxy. Im ersten Jahr Champion, im zweiten Jahr die Playoffs in diesem denkwürdigen Spiel gegen die Raiders verjuckst. Im vergangenen Jahr gegen den immer noch Erzrivalen im Halbfinale den Kürzeren gezogen. Wie blickst du auf diese Ups and Downs bisher zurück?
Es ist Jammern auf hohem Niveau. Also ich sage immer spaßhalber, jeder Champion in dieser Liga kam aus unserer Division. Also wir waren reihenweise eigentlich in der besten Division zu Hause, und wir haben jetzt bis auf Rheinfire, die aber gegen jeden gewonnen haben, auch jeden geschlagen. Also wir haben Wien klar geschlagen daheim, wir haben auch gegen Innsbruck klar geschlagen. Ich habe immer gesagt, da wurde so eine Fußballregel eingeführt in diesem Tiebreaker. Also, dass wir mit einer Führung einen Two-Minute-Drill noch spielen müssen und Innsbruck, die hinten liegen, abknien können. Das ist völlig absurd im Football-Mind. Und da sieht man, irgendwas passt da nicht, ne? Aber wir sind in einer sehr starken Division mit 8-4 Siegen rausgegangen. Es war einfach knapp wegen Tiebreaker. Das war für Frankfurt ungewohnt und gab auch ein bisschen Druck. Aber das hat uns auch wieder neuen frischen Wind gegeben für die neue Saison und dieses Jahr. Wir haben 10-2 in der Regular Season gespielt. Wir haben nur gegen Rheinfire verloren, aber ich glaube, gerade das Halbfinale hat gezeigt, wir waren dran. Wir hatten sie, dann haben sie ihre Qualitäten ein bisschen besser ausspielen können. Aber ich bin sehr zufrieden. Wir sind 30-8 in 3 Jahren. Ich glaube, wir gehören zu den Top 3, Top 4 Teams Europas und das haben wir jetzt über 3 Jahre bewiesen.
Wie geht's einem als Headcoach, wenn man an der Seitenlinie steht und sich auf einmal denkt, fuck, das da drüben ist Jim Tomsula, Ex-NFL-Headcoach?
Das ist Teil dieser Reise, die ich so sensationell finde. Ja, also als kleiner Junge guckt man dann irgendwo im Pay-TV, Football, dann im Free-TV und auf einmal ist da ein Headcoach, den man vorher aus dem Fernsehen kennt, den man ja auch bewusst wahrgenommen hat. Aber das gehört halt jetzt dazu. Aber das ist einfach sensationell. Und das ist eine Sache, die ich so extrem genieße. Ja, jetzt gegen Rheinfire waren über 10.000 Zuschauer bei uns im Stadion. Zum ersten Mal wieder fünfstellig, wo ich auch zu unserem Coach gesagt habe, Leute, guckt's euch an. Wir wissen noch, wir sind von Dorf zu Dorf getingelt, ne? Und keine Ahnung, mit den Privatautos gefahren. Und das ist das Sensationelle. Letzte Woche und morgen darf ich wieder im NFL-Stadion kommentieren, ne? Als Experte. Also, wie sich Football jetzt entwickelt, das ist sensationell für mich persönlich, aber ich glaube auch für ganz Europa.
Und Tickets für die Galaxy, das sind richtig hot. Hottest Tickets in Town, vielleicht noch nicht ganz, aber sie sind in jedem Fall Top 3. Pardon, vielleicht auch jetzt schon daran denken, sich eine Saisonkarte zu holen. Auch die gehen weg wie die warmen Semmeln. Du hast es aber schon angesprochen, du bist im Brotberuf immer noch Polizist. Was bei deiner Polizeiarbeit und Ausbildung hilft dir als American Football Head Coach am meisten? Strafzettel ausstellen beim gegnerischen Bus?
Ich hoffe, eine gewisse Autorität, die man als Head Coach auch braucht. Ja, ich glaube, das eine ergibt das andere. Warum wird man Polizist? Man will mit Menschen umgehen, ja, weil man generell auch helfen und hat auch vielleicht so eine gewisse Leaderrolle in sich, die man gern ausführen will. Und das ist ja auch das, was Football ist. Auch als Spieler war ich schon Team-Captain, ja. Das ist dann auch eine Rolle, die man nimmt. Vielleicht so ein bisschen der rechte Arm vom Coach und man befasst sich mit mehr als nur seiner Position. Und ich glaube, dass schon beide Sachen dann, mit Menschen umzugehen, immer wieder empathisch auf Menschen zuzugehen, auch mal reinzuhören, ja, wo kann man hier Problemlösungen finden, dass das in beiden Berufen sehr, sehr wichtig ist.
Es gibt mittlerweile schon erste Weichenstellungen für die neue Saison. Da sind 2 dieser Tage erfolgt, die für Aufsehen auch gesorgt haben. Die eine betrifft den Offensive Coordinator, den du dir geangelt hast, nachdem Max Sommer leider nicht mehr verfügbar war, ist es Frank Rosa geworden. Was hat dich zu dieser Entscheidung bewogen, ihn ins Team zu holen?
Frank und ich kennen uns schon, wir haben schon als Spieler gegeneinander gespielt und dann als Coaches oft und da haben wir uns kennengelernt. Er ist einfach eine super Persönlichkeit, also jeder, der mit ihm redet, kennt, sieht er, wie positiv er ist, aber wie viel Energie er hat und das matcht auch ein bisschen so der ich bin und deswegen glaube ich, tut uns das sehr gut, dass wir auf beiden Seiten des Balles da eine ähnliche Energie aufweisen. Das zweite ist, ich bin sehr beeindruckt von seiner Vita. Der Junge hat wirklich mal in seinem Leben gesagt, ich versuche jetzt alles, um im Football weiterzukommen. Der hat jedes NFL-Team angeschrieben, der hat fast jedes College angeschrieben und war ja dann sogar 2 Jahre bei UTEP, bei einer Division One College, war der Graduate Assistant, ist dann nach Japan, die für viele eine der Top-Ligen ist und war der Defense Coordinator. Ja, der hat so viel Wissen sich angeeignet, der war auch bei einigen NFL-Teams als Hospitant, also der hat alles auf die Karte Football gesetzt und das respektiere ich sehr und ich glaube, ich bin ein großer Fan auch, nationale Coaches dabei zu haben, weil ich glaube, es ist sehr schwer für viele Coordinator aus den USA, dieses europäische Level und diesen Lifestyle mit sich zu vereinbaren. Und deswegen glaube ich, dass er die richtige Wahl ist, weil er natürlich auch ein Offense-Mind ist, was kreativen Football spielt.
Innerhalb dieses Teams gibt es eine erste, auch richtungsweisende Entscheidung zu tätigen. Die erste ist schon getätigt worden, nämlich dass Jacob Sullivan nicht mehr Teil der Galaxy 224 sein wird. Wie engmaschig definiert ist dieses Netz, das bei der Quarterback-Suche ausgeworfen wird. Was ist der Typ Quarterback, den ihr sucht?
Muss man hier differenzieren, weil die Entscheidung gegen Jacob jetzt in dem Fall hatte nichts damit zu tun, dass er nicht der richtige Typ ist. Es ist schwer, wieder so einen Typ wie Jacob zu finden, das muss man sagen. Er hat gewisse Qualitäten, die einzigartig sind. Aber da geht's ja um eine Grundsatzentscheidung. Ich habe jetzt 3 Jahre mit ihm zusammengearbeitet. Ich habe ihn mit nach Frankfurt geholt. Wir hatten super Erfolge. Aber es gibt so ein Sprichwort, was ich immer ganz gut finde. Die Zeit trägt die Last. Das kennt man aus Beziehungen vielleicht oder so. Das heißt, Jahr für Jahr verändern sich Dinge. Und dann muss man immer wieder schauen, gehen wir noch in diese eine Richtung. Und ich musste jetzt diese harte Entscheidung treffen. Aber dafür bin ich da, dass ich gewisse Sachen empfunden habe und die passiert sind, wo ich glaube, eine Veränderung tut gut, die uns frischen Wind bringt, wie jetzt mit Frank Rosa. Und deswegen haben wir uns entschieden, diesen Weg zu gehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Jacob bei seinem nächsten Verein wieder einen neuen Hunger entwickelt und da auch aufblühen wird. Und ich freue mich schon auf die Games mit ihm. Das ist halt jetzt auch das Level, was wir haben, dass es viele Teams gibt, die dann so einen Quarterback haben können. Aber für uns ist es, glaube ich, richtig, einfach einen neuen Schwung zu haben, eine neue Energie und einen neuen Hunger. Und der neue Typ Quarterback, er wird am Montag in der Purple Lounge, jetzt kann ich hier Werbung machen, wird er veröffentlicht. Ja, ist glaube ich, das, was wir in Frankfurt auch brauchen, was Jacob auch war, aber was er auch sehr verkörpert, ein gestandener Quarterback, eine Präsenz, wirklich auch, glaube ich, eine Persönlichkeit, die uns führen kann, weil in Frankfurt, man hat schon Druck. Also die Fans sind überragend, aber es gibt auch einen gewissen Druck, ja, und den muss jemand handeln können, gerade wenn er so unser Gesicht ist, und ich glaube, dass wir die richtige Wahl getroffen haben.
Ihr hier im O'Reilly's in Frankfurt habt natürlich das große Privileg, Thomas Kösling hören zu dürfen. Für all diejenigen, die es morgen nicht ins Stadion schaffen, man kann dich beim Spiel hören.
Im
du
Radio.
Kommentierst als Broadcaster im Radio, hast es vergangene Woche auch schon getan. Wo kann man dich hören und wie war es vergangene Woche, ein NFL-Spiel zu kommentieren? Ein richtiges NFL-Spiel.
Ja, ja. Der nächste Step, einfach eine super Erfahrung. Man kann es auf der ARD Sportschau im Audio-Stream hören oder hier lokal auf HR Info. Das wird live gemacht. Letztes Jahr wurde es auch im Bayerischen Rundfunk gemacht. Also das ist quasi die Fortsetzung. Und ja, einfach, also über Football reden, ohne Stress an der Sideline zu stehen und irgendwelche Calls zu machen, ist traumhaft. Das kann ich mir wirklich irgendwann mal vorstellen, weil es macht sehr viel Spaß. Und auch das, als Jugendlicher sitzt man vorm Fernsehen und hört denen zu und auf einmal ist man selber, ja, es ist ein weiterer Schritt dieser tollen Reise, die ich erleben darf.
Bevor wir die Leute hier im O'Reilly's zu Wort kommen lassen, habe ich nur noch eine letzte Frage. Von wo bringst du denn am liebsten Pressure?
Ja. Das werden wir gegen Wien dann sehen irgendwann.
Alles klar. Vielen lieben Dank fürs Zeitnehmen.
Danke, dass ich hier sein durfte. Dankeschön.
Der Abend heute ist auch mit Unterstützung der German Bird Gang möglich gemacht worden. Die German Bird Gang, für all diejenigen, die es nicht kennen, das ist der größte Arizona Cardinals Fanclub im deutschsprachigen Raum. Da kann man natürlich auch Mitglied werden. Gibt, glaube ich, mittlerweile über 200 Mitglieder und Mitgliederinnen. Dementsprechend einfach mal die Website konsultieren, sich anmelden und von den vielen Vorteilen auch profitieren. Und wenn wir es von den Arizona Cardinals haben, dann sind wir natürlich beim österreichischen Tight End in Diensten der Wüstenjungs. Das ist Bernhard Seikowitz, der redet wöchentlich im Football O'Clock Podcast über alles, was in Arizona passiert. Wir machen tatsächlich Deep Dives über Themen, über die man vielleicht als Football-Fan, der sich mit der Materie enger, tiefer beschäftigt, nicht ganz so viel mitbekommt. Deswegen ist hoffentlich jede Woche was Spannendes mit dabei. Ich finde diese echten NFL-Insights, die Bernhard auch offeriert und transportiert, extrem cool. Gibt's in dieser Art und Weise und vor allem auch auf diesem Niveau im deutschsprachigen Raum nicht allzu häufig. Dementsprechend, without further ado, Bernhard Seikowitz.
Servus, hallo.
Bernhard, das ist ein ganz klein wenig komisch, dich so sehen zu dürfen, beziehungsweise muss jetzt auch unhöflicherweise dem Publikum ein klein wenig den Rücken zuwenden, aber du siehst, das haben sich viele, viele Football-Fans eingefunden, die von dir hören möchten, die natürlich auch wissen möchten, wie es am Tag vor dem Spiel gegen die Atlanta Falcons innerhalb der Cardinals-Organisation auch aussieht. Bevor wir über all das plaudern, wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ja, ist auch ein bisschen komisch, dich so zu sehen, aber freut mich auf jeden Fall, dass ich hinter dir so viele andere Leute sehe. Finde ich cool, dass da so viele eingetroffen sind, und ja, mir persönlich geht's gut.
Wir haben in der Ausgabe dieser Woche, die am Dienstag online gegangen ist, ein klein wenig über die Stimmungslage bei den Cardinals gesprochen, dass die bei einer Bilanz von 1-8 ex aequo schlechteste in der NFL jetzt überschaubar gut ist. Das ist natürlich klar, aber du hast auch erwähnt, man ist nicht so weit davon entfernt, sich auch an den eigenen Haaren aus dem ganzen Schlamassel dann irgendwie zu reißen. Und es braucht eben nur dieses eine Erfolgserlebnis, um dann auch wieder entsprechend positiver bilanzieren zu können. Wie war die Trainingswoche, wie war die Vorbereitung auf das morgige Heimspiel gegen die Falcons?
Ja, gut, also so wie du gesagt hast, das ist irgendwie, es fühlt sich so an, als bräuchten wir einfach nur diesen einen Win. Natürlich reicht es mit diesem einen Win nicht, aber das wäre auf jeden Fall mal der Anfang, und wir haben halt diese Week-to-Week-Mentality, wo man halt einfach jede Woche für sich selber spielt und das große Ganze mal außen vor lässt. Und deshalb, ich fand, man hat das sehr gespürt diese Woche, weil eben Kyler Murray zurückgekommen ist, James Conner ist auch wieder zurück von der Verletzung, und man spürt einfach, dass da ein bisschen frischer Wind wieder drinnen ist, und natürlich ist das Vertrauen in einen Kyler Murray relativ hoch, weil man weiß, was für ein Spieler er ist, und deshalb, glaube ich, gibt das einigen Spielern so ein bisschen einen Lichtblick, und ja, vielleicht ist das genau dieses Fünkchen, was wir brauchen, um dann diese knappen Spiele zu gewinnen. Und ja, wäre toll, wenn das gleich in seiner ersten Woche klappt quasi.
Wir haben vergangene Woche oder eigentlich diese Woche in der Preview-Episode von Win Today Football O'Clock auf Woche 10 hin sehr ausführlich über Kyler Murray gesprochen. Was ist das für ein Typ? Was ist das für ein Athlet? Wie schwierig waren auch diese Thematiken mit der Homework-Klausel im Vertrag und dergleichen? Das lässt sich alles für die Hörerinnen und Hörer dann auch entsprechend nachhören im Deep Dive der Woche in der letzten Ausgabe. Aber weil du diesen frischen Wind angesprochen hast, woran merkt man das? Hoppla, Kyler Murray ist jetzt wieder zurück. Was ist da anders?
Ja, der Kyler ist einfach ein Spieler, der ein sehr uniques Skillset, wie die Amerikaner sagen, an den Tisch bringen quasi, also einfach seine Explosivität, seine Unberechenbarkeit für die Defense, und er kann den Ball auch überall hinwerfen, wo er will, also er sieht das Feld ganz gut und hat den Arm, um den Ball dorthin zu bringen, und wir haben, glaube ich, auch schon oft besprochen, wie wichtig die Quarterback-Position generell im Football ist und eben nochmal wichtiger in der NFL, wo die wo die Spannen einfach so klein sind, was über Sieg und Niederlage entscheidet. Und das weiß natürlich jeder ganz genau bei uns im Team. Und er hat natürlich im Training gezeigt, was für ein Spieler er ist und was uns quasi erwartet, für die, die ihn noch nicht spielen gesehen haben. Und ja, jeder ist optimistisch auf jeden Fall. Und ich glaube, er persönlich will natürlich auch zeigen, dass es mit ihm besser läuft und dass er quasi das Missing Piece ist, warum unsere Offense und das ganze Team noch nicht so sich präsentiert hat, wie wir das eigentlich wollten.
Du hast zwei wichtige Faktoren angesprochen. Es ist nicht nur Kyler Murray, der zurückkommt, das ist auch eben James Conner, der wieder mitwirken wird. Allein schon die Tatsache, dass Kyler Murray zurück ist. Wie viel mehr kann plötzlich einstudiert werden? Wie viel variantenreicher ist der Gameplan, einfach nur, weil das Personal sich positiv verändert hat?
Ja, das wird dich jetzt wahrscheinlich überraschen, aber es ist eigentlich relativ simpel. Also, was aber in meinem Kopf auch Sinn macht eigentlich, was jeder kommt jetzt zurück, hat seit Ewigkeiten kein Spiel mehr gespielt, hat unter Anführungszeichen nur trainiert, und deshalb denke ich bin auch nicht im Kopf von den Coaches, aber denke ich, dass quasi der Gedanke war, okay, gib ihm mal ein Spiel, lass ihn wieder reinkommen und von darauf wollen sie dann aufbauen, denke ich mal. Aber ich gehe davon aus, dass in Zukunft auf jeden Fall an sein Spiel natürlich angepasst, die Gameplans sehr detailliert und auch versuchen einfach ihn so best wie möglich zu nutzen.
Unseren Teil heute in dieser Folge von Winter Day Football O'Clock relativ kurz halten. Du siehst es im Hintergrund, es gibt viele Menschen, die gekommen sind, um auch von dir zu hören. Werde dann auch dementsprechend bald das Forum eröffnen, wer Fragen an einen echten NFL-Spieler hat, der bei einem echten NFL-Team mittendrin statt nur dabei ist, der darf sich da schon mal die ein oder andere kluge Frage auch überlegen. Möchte aber noch auf zwei Komponenten eingehen, und die haben beide mit der International Series zu tun. Nachdem in Frankfurt morgen das vorläufig letzte Spiel dieser International Series diesen Jahres abgehalten wird, plauder du doch mal ein klein wenig aus dem Nähkästchen, wie es für dich als Mitglied der Arizona Cardinals war, Teil der International Series zu sein und ein Spiel in Mexico City zu absolvieren.
Ja, das ist natürlich immer was Cooles, einfach weil man außerhalb von den normalen Richtlinien oder wie auch immer. Also man ist einfach was ganz was Neues und man merkt das auch einfach bei den Fans. Also die Fans in Mexiko sind natürlich auch eher Fußball gewöhnt und jetzt nicht unbedingt diehard Football-Fans, obwohl es sehr, sehr viele da unten auch gibt. Aber man merkt einfach, dass ein bisschen eine andere Atmosphäre ist und abgesehen davon ist es halt auch cool für einen selber mal woanders hinzukommen und was Neues zu sehen und ja, das ist generell eine Sache, die mir im Football immer schon sehr gefallen hat, egal ob es, als ich noch in Österreich war und wir mit dem Nationalteam irgendwo waren und man sieht einfach sehr viel durch den Sport und das ist einfach sehr cool, dass der Sport einem das als Menschen quasi ermöglichen kann. Und ja, als Spieler ist es natürlich auch immer cool, vor fremdem Publikum zu spielen, wo man wirklich merkt, dass die dafür brennen, ein NFL-Spiel zu sehen, weil es für die meisten wahrscheinlich nicht möglich wäre, eben einfach mal so nach Amerika zu fliegen, um sich eins anzuschauen. Und deshalb denke ich auf jeden Fall, dass das ein gutes Ding ist, was die NFL da macht, egal ob sie eben nach Südamerika gehen oder nach Europa. Aber umso mehr Menschen eben den Sport live sehen, weil live ist dann doch immer was anderes. Aber ja, umso mehr das sehen, umso besser für den Sport und ist auf jeden Fall was Gutes.
Jetzt stelle ich mir das total abenteuerlich vor. Mexiko, viele wissen noch gar nicht, wie hoch Mexico City gelegen ist, höher als Denver. Irgendeine Anekdote, irgendwas Lustiges, Spannendes, das sich dort zugetragen hat, dass du dein Football-Leben lang nicht vergessen wirst?
Na, also so off the field nicht. Was vielleicht ganz witzig ist, dass also die Kabinen dort in dem Stadion, die sind nicht im Erdgeschoss auf jeden Fall, also die sind auf irgendeinem höheren Level und da muss man so einen ewig langen Weg runter aufs Feld gehen und eh so wie du gesagt hast, das ist relativ weit oben, was wir alle nicht wirklich gewöhnt sind. Und es dauert so circa 3 bis 5 Minuten, bis man dann tatsächlich am Feld ist und dann, wenn man am Feld ist, dann ist man eigentlich schon außer Atem und man denkt sich, jetzt noch ein Spiel spielen.
Jetzt steht deinem Freund, Kollegen, Ex-Teammitglied Bernhard Reimann morgen als Left Tackle der Indianapolis Colts ein Spiel in dieser International Series bevor. Wie hast du auch ihn miterlebt, auch diesen Sophomore Jump, von dem man bei ihm definitiv sprechen kann, mittlerweile Top 10 in den wichtigsten Kategorien und Metrics für Offensive Linemen. Du kennst ihn seit frühesten Vienna Vikings Zeiten, hast diesen Werdegang auch verfolgt, ihn jetzt als Franchise Left Tackle der Colts zu sehen. Wie geht's dir damit?
Ja, sau cool. Ich freue mich auf jeden Fall sehr für ihn. Der Bernhard war immer schon ein Typ, den wir alle gekannt haben als sehr zielstrebig und schon als er 16 war, hat er mit den Strength Coaches von uns geredet und hat gefragt, wie er das nicht optimieren kann und wie kann ich da zunehmen und wie kann ich schneller werden und all diese Sachen. Und sowas ist eher unüblich für Österreich, zumindest wie ich es kennengelernt habe, weil die meisten einfach nur für den Spaß spielen und wenig dieses große Bild im Kopf haben und dieses weit entfernte Ziel von Amerika, weil es einfach so unrealistisch auch ist, wenn man in Österreich aufwächst. Und deshalb ist das, könnte nicht besser sein und könnte nicht cooler für ihn sein, dass das wirklich so geklappt hat, vor allem weil er dann auch noch Position im College wechseln hat müssen. Und bin einfach von Herzen froh für ihn, dass das so für ihn geklappt hat.
Vielen Dank für diese Einsichten. Diese Einsichten mit Bernhard Zajkovic, die gibt es einmal wöchentlich bei Winter Day Football O'Clock. Wir nennen es auch nicht umsonst echte NFL-Insights mit Niveau und Tiefgang. Für alles andere sind dann auch andere verantwortlich. Dementsprechend danke dir, Bernhard, fürs Zeitnehmen. Immer wieder schön, mit dir über American Football plaudern zu dürfen. Wir dürfen das dann in 1,5 Wochen wieder regulär machen. Danke fürs Zeitnehmen. Alles Gute morgen gegen Atlanta.
Vielen Dank. Ciao. Football.
Football. Oh.